Der Tag, der alles veränderte. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem und es ist die Woche des Passafestes und es ist voll in Jerusalem. Das Passafest ist eine Riesensache, alle sind auf den Beinen. Und seit ungefähr 1500 Jahren feiert das Volk Israel dieses Fest. Und es erinnert sie daran, dass sie einmal als Sklaven, als ganzes Volk in Ägypten lebten und dass sie unterdrückt waren. Und als die Unterdrückung kaum noch auszuhalten war, schrien sie zu Gott. Und Gott hat sie aus dieser Sklaverei und aus dem Land mit vielen Wundern herausgeführt. Gott berief Mose, und vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und Mose geht zum Pharao und sagt, lass mein Volk gehen. Und der Pharao weigert sich und dann schickt Gott 10 Plagen über dieses Land. Und die letzte dieser Plagen ist, dass in jedem Haushalt der erstgeborene Sohn und auch alles Vieh, was erstgeboren war, sterben sollte. Und Gott sagt zu den Israeliten, sie sollen an dem Vorabend ein fehlerloses Lamm schlachten. Und sie sollen mit dem Blut dieses Lammes den Türpfosten ihres Hauses bestreichen und sie sollen das Lamm braten und sie sollen es mit der ganzen Familie essen. Und dann schickt Gott in der Nacht einen Engel durch das Land, der diesen Auftrag hat, in jedem Haushalt zu töten. Und wenn der Engel an ein Haus kommt, über dessen Türpfosten er Blut gestrichen sieht, dann geht er vorüber, denn er weiß, hier ist schon jemand gestorben. Hier ist schon etwas stellvertretend gestorben. Der Preis ist schon bezahlt worden. Und so bleiben die Bewohner dieser Häuser verschont. Und am nächsten Tag wachen die Ägypter auf und der Schmerz ist riesig, weil sie feststellen, wie viel Tod da in ihr Land gekommen ist. Und der Pharao sagt, jetzt reicht's, ich lasse dieses Volk ziehen. Und seitdem feiern die Juden jedes Jahr das Passafest, um sich daran zu erinnern, wie Gott sie mit starker Hand aus Ägypten gebracht hat. Und für die Jünger und für Jesus ist es völlig normal, dieses Fest jedes Jahr zu feiern. Die Jünger sind schon seit circa 3 Jahren mit Jesus unterwegs und so wird es nicht das erste Passa sein, was sie mit Jesus feiern. Und sie sind alle in der jüdischen Tradition groß geworden. Das heißt, sie haben von klein auf gelernt, jedes Jahr wird dieses Fest gefeiert. Das ist ein bisschen so wie bei uns Weihnachten. Die Familie kommt zusammen, man geht zuerst zusammen in die Synagoge und dann geht man nach Hause mit der ganzen Familie und dann gibt es ein Essen, es gibt eine feste Liturgie, es gibt ganz bestimmte Speisen an diesem Sederabend, die daran erinnern und jede Speise hat eine Bedeutung, die das Volk daran erinnert hat, was Gott getan hat, als er sie aus Ägypten geführt hat. Und Jesus feiert diesen Abend mit seinen Jüngern in der Woche, die wir jetzt als Osterwoche kennen. Es ist die Woche, wo er verraten wird, wo er gekreuzigt wird und wo wir Ostern feiern, dass er auferstanden ist. Und er weiß, dass dieser Abend der letzte Abend ist, den er mit den Jüngern hat. Und wäre das nicht cool, wenn wir wüssten, was Jesus an diesem Abend mit seinen Jüngern besprochen hat? So das allerletzte, was er ihnen gesagt hat, habt ihr euch das mal gefragt, boah, was hat Jesus denn wohl da noch mit seinen Jüngern besprochen? Und das Coole ist, es steht alles in der Bibel. Wir brauchen nur ins Johannesevangelium gucken und da steht 4 Kapitel lang, was Jesus nochmal seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Und das allererste, was er tut, als sie zu diesem Sederabend zusammenkommen, ist, dass er ihnen die Füße wäscht. Dass die Füße gewaschen wurden, wenn man in ein Haus kam und wenn man zum Essen zusammenkam, war ganz normal, weil die Straßen waren voller Dreck und da war noch nicht so, wie wir das kennen, die Straßenreinigung und die Kanalisation. Das heißt, wenn man reinkam, dann mussten die Füße erstmal gewaschen werden, aber das war der Dienst, den normalerweise ein Sklave getan hat. Aber Jesus kniet sich hin vor seine Jünger und er wäscht ihnen die Füße und er dient ihnen und sagt, das ist was, was ich euch mitgebe, das ist das, was wichtig ist, dient einander. Und dann kommt in dieser Rede, die er hält, nochmal eine ganze Zusammenfassung. Und das Coole, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, wir hatten letzte Woche die Fokuswoche. Wir haben über das Fundament gesprochen und wir haben jeden Tag einen anderen Aspekt rausgenommen. Aber diese 5 Dinge, über die wir in der Fokuswoche gesprochen haben, was unser Fundament ist in Jesus, die findet ihr alle in dieser letzten Rede, die Jesus mit seinen Jüngern bei diesem Abendmahl hält. Da ist als allererstes einmal, dass er sagt, Jesus sagt, ich bin selbst die Grundlage, ich bin selbst das Fundament. Es ist essentiell, dass ihr an mir bleibt und er benutzt das Bild des Weinstockes. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ohne mich seid ihr saft- und kraftlos. Wir brauchen Jesu Nähe, wir brauchen seine Versorgung. Und dann sagt er, dass sein Wort, Gottes Wort, dass das die Grundlage ist, dass das ein Fundament ist für unser Denken und unser Handeln. Der dritte Tag in der Fokuswoche war Beziehung. Und auch da geht Jesus in dieser Rede, er geht auf die Beziehung untereinander der Jünger ein. Und während Jesus ihnen das erklärt und sagt, wie wichtig Beziehung ist, fangen die wieder an, sich zu streiten, wer der Wichtigste unter ihnen ist. So viel haben die verstanden von dem, was Jesus ihnen da erzählt hat. Aber er sagt das, nehmt euch als Familie und Geschwister an. Das ist bitter notwendig und das braucht ihr. Und dann spricht er über Anbetung. Er spricht darüber, wie wichtig es ist, Gott, den Vater, zu ehren und anzubeten. Und er redet ganz viel, das war der letzte Tag am Freitag, er redet viel über den Heiligen Geist. Der Tröster, der kommen wird, wenn Jesus nicht mehr da ist. Lest das mal nach, nehmt das mal mit, vielleicht auch für die Live-Groups, dass ihr mal vielleicht auch schaut, was steht denn in diesen Kapiteln, Johannes 13 bis 17. Und dann nimmt Jesus dieses Sederessen, dessen die Bedeutung bis ins kleinste Detail die Juden seit 1500 Jahren kannten und von klein auf gelernt haben und erklärt ihnen, dass es eigentlich um ihn, um Jesus geht in diesem Essen. Das unschuldige Lamm, das in Ägypten geschlachtet wurde, das ist nur damals schon ein Bild gewesen, das auf den versprochenen Retter, auf den Messias hinweist. Gott hat schon lange vorher angekündigt, dass er diesen Retter schicken wird. Und die Juden warteten auf diesen Retter. Und Jesus ist gekommen, selbst ohne Schuld. Und er ist gestorben, damit der Weg zu Gott, dem Vater, wieder frei wird. Und dann lesen wir im 1. Korintherbrief, steht in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot und dankte Gott dafür. Und er brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und reichte den Kelch mit Wein und reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Und bisher war den Jüngern ja völlig klar, dass jedes Mal, wenn sie zusammenkommen und dieses Passamahl feiern, dass sie sich erinnern sollen. Und Jesus sagt ihnen jetzt, dass das ab jetzt anders ist. Sie sollen das Mahl auch in Zukunft feiern, aber sie sollen dabei nicht mehr die Erinnerung an Ägypten feiern, sondern sie sollen die Erinnerung an Jesus feiern. Und diese Aufforderung zur Erinnerung ist dringend notwendig, denn bereits das Volk Israel litt unter geistlichem Gedächtnisschwund. Sie waren von Gott aus Ägypten rausgeführt worden, aber sie kamen nicht direkt in das gelobte Land, das Gott ihnen versprochen hatte, sondern dazwischen lag eine Wüste. Und sie sind ziemlich lange durch diese Wüste gelaufen und sie hatten Sand in den Sandalen, sie hatten die lange Wanderung, jeden Tag gab es immer nur Manna zu essen. Und da fangen sie an zu erzählen, dass es doch damals in Ägypten gar nicht so schlecht gewesen ist. Was? Ihr wart Sklaven, ihr seid so hart unterdrückt worden, dass Menschen gestorben sind, dass ihr nicht mehr euer Leben führen konntet. Aber das haben sie vergessen auf einmal. Sondern sie sehen auf einmal nur, wo sie jetzt gerade sind und sie sagen, hey, früher war es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wie können sie vergessen, wie es wirklich war? Und deshalb befiehlt Gott ihnen, dass sie jedes Jahr dieses Passamahl feiern sollen, weil er weiß, wie vergesslich sie sind und sie sollen sich daran erinnern, wie es war, als Gott sie aus Ägypten befreit hat. Und wir? Das könnte uns nicht passieren, oder? Aber Jesus kennt seine Jünger und er kennt uns. Und deshalb verordnet er auch uns das Erinnern. Und so wie Israel es nötig hatte, sich durch das Passa an die Vergangenheit zu erinnern, weil sie es sonst einfach vergessen hätten, so sollen wir uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Und ich vergesse oft, was Gott für mich getan hat. Ich bin sehr, sehr gut darin, für Sachen zu beten, die mir auf dem Herzen liegen. Ja, ich kann dann, wenn mir was wirklich wichtig ist, dann stehe ich auch morgens mal früher auf und dann mache ich morgens meine stille Zeit und ich bete und bringe das Anliegen vor Gott und ich liege ihm damit so richtig in den Ohren. Aber ich kenne mich und ich habe inzwischen auch gemerkt, dass wenn es dann passiert ist, wenn die Gebetserhörung da ist, dann danke ich einmal und dann danke ich vielleicht zweimal, aber ich bin längst nicht so konsequent im Danken, wie ich im Bitten bin. Und wenn dann dasselbe Anliegen wiederkommt oder es kommt ein ähnliches Anliegen, dann vergesse ich ernsthaft, wie Gott letztes Mal gehandelt hat, dass er mich letztes Mal rausgeführt hat, dass er mich gerettet hat, sondern ich stehe wieder vor demselben und ich frage mich, wird Gott das diesmal schaffen? Ich glaube an Gott, der Wunder tut. Ich glaube an Gott, der kann und der getan hat und der auch wieder tun wird. Und ich habe erlebt, dass Berge versetzt worden sind. Und trotzdem erlebe ich es, dass der nächste Berg kommt und ich stehe davor und ich frage mich ernsthaft, kann Gott das tun? Wird Gott das tun? Dann ist mein Glaube manchmal so klein. Und deshalb verordnet Jesus seinen Jüngern und uns das Erinnern. Und Jesus hebt das Brot und den Kelch hervor. In diesem Sedermahl kommen noch ganz viele andere Elemente hervor, aber das Brot und der Kelch, daraus ist in der christlichen Kirche das Abendmahl geworden. Und Abendmahl heißt es, weil es an einem Sederabend gefeiert wurde. Der jüdische Tag geht schon immer mit dem Abend los und dieses Fest wird da begangen. Aber wir können das Abendmahl morgens feiern, wir können es mittags feiern. Das hat für uns keine bindende Bedeutung. Aber wir sollen feiern und wir sollen daran denken, was Gott für uns getan hat. Und dieser Gedanke war für die Jünger ja ganz greifbar, denn sie wussten ja, dass es beim Passa um Erinnerung geht. An Gottes Taten denken, das war ihnen bekannt und Jesus sagt, jetzt denk an mich. Die Frage ist, woran denkst du, wenn du das Abendmahl feierst? Welche Tat von Gott feierst du? Für mich steht meistens im Mittelpunkt der Dank, dass Jesus gestorben ist, das, was wir Ostern feiern, dass er auferstanden ist, dass er meine Schuld vergeben hat. Und das habe ich so gelernt, seit ich mich für Jesus entschieden habe. Und das ist richtig. Aber ich möchte euch heute noch ein paar weitere Aspekte zeigen, woran ihr euch erinnern könnt, wenn wir gleich zusammen das Abendmahl feiern und wenn ihr es in Zukunft feiert. Denn in der Sederliturgie, so wie sie überliefert ist an diesem Abend, wie Jesus das feiert, gibt es nicht nur einen Kelch, sondern es werden im Laufe des Passafestes werden 4 Kelche getrunken. Und jeder dieser Kelche hat eine besondere Bedeutung. Wenn Jesus also sagt, dass wir das Mahl ab jetzt zu seiner Erinnerung feiern sollen, dann ist es gut zu wissen, wofür diese 4 Kelche überhaupt stehen, die an dem Abend getrunken werden und wofür sie bei den Juden gestanden haben und vielleicht auch, was wir daraus machen können. Und in dem Bericht im Lukas-Evangelium, wo es um das Abendmahl geht, da finden wir auch den Hinweis darauf, dass Jesus an diesem Abend mehrere Kelche getrunken hat. Also wir können daraus, da steht nicht, dass er alle 4 getrunken hat. Manche sagen sogar, er hat den letzten ausgelassen. Ist ganz spannend, müsst ihr mal nachlesen, weil nach dem dritten Kelch gehen sie raus zum Ölberg und singen den Lobpreis und gehen raus zum Ölberg. Aber wir können daraus entnehmen, sie haben diese Liturgie gefeiert und es kommen in der Tradition 4 Kelche vor. Und diese 4 Kelche gehen zurück auf einen Vers im 2. Buch Mose. Da steht im Kapitel 6, Vers 6, darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Und der erste Kelch, ist der Kelch des Herausführens. Oder auch, er wird bezeichnet als der Kelch der Heiligung, der Aussonderung. Er erinnert daran, dass die Juden sehr, sehr lange in Ägypten waren. 400 Jahre lang haben sie in diesem Land gelebt. Die meiste Zeit waren sie unterdrückt als Sklaven. Und die Sache ist, sie waren nicht nur sehr, sehr lange in Ägypten, sondern Ägypten war auch sehr, sehr lange in ihnen drin. Ägypten war ein Land, das unglaublich viele Götter hatte. Eigentlich gab es für alles einen Gott. Es gab den Gott der Sonne, den Mondgott, es gab den Gott des Nils, es gab den Katzengott. Also eigentlich, du hattest für alles, hattest du einen Gott. Ganz egal. Aber der Gott Israels sagte, ich bin einer. Ich bin ein Gott und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da prallen einfach 2 Welten aufeinander. Die Israeliten lebten in einer Welt um sie rum, die völlig anders war als das, was sie glauben sollten und das, was sie glauben sollten. Und aus dieser Welt ruft Gott sie heraus. Aber es muss nicht nur einfach ein Ortswechsel stattfinden. Es reicht nicht einfach, dass Gott sie aus Ägypten rausführt, sondern sie müssen die Gebräuche und sie müssen das Denken Ägyptens ablegen. Was bedeutet der Kelch des Herausführens für dich? Wo ist dein Denken noch im alten Ägypten, obwohl Gott dich vielleicht schon längst herausgeführt hat? Wo möchte er dich vielleicht aus bestimmten Sachen noch herausbringen? Und eine Sache, die bei mir da ganz konkret ist, muss ich sagen, sind Sorgen. Sorgen über alles Mögliche und das, obwohl Jesus ganz klar gesagt hat, sorgt euch nicht um morgen. Und das ist keine Bitte von Jesus, sondern das ist eine Aufforderung, ein Befehl. Jesus sagt ganz klar, dass ich mir als sein Kind keine Sorgen machen soll. Sorgen ist ein Teil des alten Ägyptens, aus dem Jesus mich eigentlich schon längst rausgebracht hat. Bei Jesus sollen Sorgen keinen Platz haben, aber ich merke, da gibt es immer noch einen Teil von mir, der ist noch nicht herausgeführt, sondern der hängt immer noch in Ägypten rum und sorgt sich über alles Mögliche. Geld, Gesundheit, Job, die Kinder, alles wichtige Dinge. Aber Jesus sagt ganz klar, sorge dich nicht. Ich bin dein Versorger, vertrau mir. Ich will dich herausführen aus den Sorgen und herein in ein vollständiges Vertrauen auf mich. Ein anderer Punkt könnte sein, dass du Angst hast. Es gibt so viele Sachen, die uns Angst machen können. Es gibt nach Corona gibt es Dinge, wir sind zum Teil nie wieder so reingekommen, wie es vorher war. Wir machen uns Sorgen um einen Job, wir machen uns Angst. Wir haben Angst, dass wir einen Job verlieren könnten. Wir haben Angst, mit Leuten zusammenzukommen. Wir haben Angst vor allem Möglichen. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen herausgerufen. Du bist mein. Gib mir deine Angst ab. Deshalb, wenn du gleich das Abendmahl nimmst, vielleicht denkst du an diesen Kelch des Herausführens und du feierst, dass Gott dich herausgeführt hat und fragst dich, wo muss Gott meine Gedanken noch herausführen? Wo muss er das erneuern? Wo gibt es Dinge, die mir Sorgen machen? Wo gibt es Dinge, die mir Angst machen, die weggenommen werden müssen? Der zweite Kelch, der Vers geht weiter. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg und euch aus ihrer Arbeit erretten. So. Der zweite Kelch ist der Kelch des Gerichts in der jüdischen Tradition, aber auch der Errettung. Das ist beides ganz eng miteinander verwoben, denn er erinnert daran, der zweite Kelch erinnert an die 10 Plagen. Er erinnert an die Strafe, die über das ganze Land gekommen ist und die eigentlich auch die Israeliten hätte treffen können oder hätte treffen müssen. Aber sie ist an ihnen vorbeigegangen. Sie sind errettet worden. Und wenn wir an diesen Kelch beim Abendmahl denken, dann ist das ein Grund zur Dankbarkeit, weil die Bibel ist völlig klar in dem Urteil über jeden von uns. Kein Mensch, auch wenn er sich noch so anstrengt, schafft es, vor Gott zu bestehen. Keiner schafft es, gerecht zu sein. Und keiner schafft es, alle seine Gebote zu halten. Und alle, da ist die Bibel klar, hätten ein Urteil und ein Gericht verdient. Aber Gott hat seinen Sohn geschickt und hat diese Trennung aufgehoben. Und wir haben es nicht verdient und trotzdem hat Gott uns errettet. Und wir hätten genauso wie die anderen Leute in Ägypten, die Nachbarn links und rechts, das Gericht verdient. Aber wir können nur staunend dastehen und wir können diesen Kelch trinken und Gott preisen, dass das Gericht an uns vorbeigegangen ist und dass Errettung da ist. In der Bibel steht, unsere Strafe liegt auf ihm in Jesaja, damit wir Frieden mit Gott haben können. Das ist Errettung. Darum sagst du den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestreckten Armen durch große Gerichte. Der dritte Kelch. Der dritte Kelch, der getrunken wird, ist der Kelch der Erlösung. Und das ist der Kelch, den Jesus nimmt während des Abendmahls. Und an dieser Stelle, das lesen wir da, bei dem dritten Kelch sagt Jesus diese Worte, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Und für die Israeliten bedeutete Erlösung damals, dass durch das Blut des Lammes, das sie an ihre Türpfosten gestrichen haben, ihr eigenes Leben verschont blieb. Und jahrhundertelang wurde das immer so weiter gehandhabt. Es gab einen Tempel und wenn jemand schuldig geworden war, Schuld auf sich geladen hatte, dann musste er ein Opfertier nehmen und er musste es zum Tempel bringen und das Tier wurde geschlachtet und das sollte bewirken, dass Schuld vergeben wird. Wenn ein Gebot Gottes nicht eingehalten wurde, dann wurde ein Opfer gebracht. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann wurde wieder ein Opfer gebracht. Ein unschuldiges Tier starb und als Jesus dann kommt, als er anfängt, öffentlich zu wirken, da läuft er an der Stelle vorbei, wo der Prophet Johannes steht, der Johannes der Täufer. Und Johannes sieht Jesus und dann steht da, am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Und da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist nicht einfach irgendein weiteres Opfer, was am Kreuz stirbt. Durch ihn ist die Sünde nicht nur ein bisschen zugedeckt, so wie durch die Opfer, die all die Jahre vorher im Tempel geschlachtet wurden, sondern er kommt, um die Sünde der Menschen wegzunehmen, und zwar ein für alle Mal. Und das darfst du annehmen, wenn du dieses Abendmahl feierst und wenn du diesen Kelch trinkst. Egal, was du getan hast, Jesus kann dir vergeben und Jesus hat dir vergeben. Und er ist auf die Welt gekommen, um nicht nur Sünden wegzunehmen, sondern um die Sünde wegzunehmen. Gibt es etwas, was du dir selbst nicht vergeben kannst? Dann kannst du heute zum Abendmahl vielleicht kommen und Jesus das hinlegen und sagen, ja, ich weiß, du hast mir Vergebung gegeben. Deshalb darf ich mir auch selbst vergeben. Vielleicht gibt es auch etwas, was du jemand anderem nicht vergeben kannst. Wenn er hier ist und du hast die Möglichkeit, dann klärst mit ihm. Und wenn er nicht hier ist, dann darfst du trotzdem zum Abendmahl kommen, aber dann geh nach Hause und klärst, weil Jesus dafür gestorben ist, dass es vergeben wurde. Und dann geht der Vers weiter. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und der vierte Kelch ist der Kelch des Lobpreises. Er wird bei den Juden der Hallel-Kelch genannt. Und Hallel, das kennen wir aus Halleluja. Es ist der Kelch des Lobpreises und es ist der Kelch der Annahme, wie in diesem Vers steht. Und bei den Juden war es Lobpreis darüber, dass Gott sie herausgeführt hat. Aber bei uns ist es Lobpreis darüber, dass wir wissen, dass Gott Jesus geschickt hat und dass er der Retter ist und dass er der Messias ist. Und Lobpreis ist unsere Bestimmung. Wir sind geschaffen, um Gott Ehre zu bringen. Und wenn du am Freitagabend hier warst bei unserem Holy Spirit Night, bei unserem Lobpreisabend, dann hast du gesehen, dass Lobpreis Lieder singen sein kann, aber Lobpreis kann Gebet sein. Lobpreis kann sogar, wir hatten eine Kreativecke hinten, Lobpreis kann bedeuten, du ehrst Gott mit Kunst, du ehrst Gott mit all dem, wie du dich ausdrucken kannst. Fang an, Gott Lobpreis zu bringen. Und wenn du schon lange dabei bist, dann ist das manchmal vielleicht so, alle stehen hier um dich rum und heben die Hände und singen, aber du spürst einfach nichts mehr. Du denkst, das habe ich schon so oft gemacht. Ich habe schon Lobpreis gelernt, als ich noch gerade erst anfing zu laufen und zu sprechen, da gehört das schon dazu. Vielleicht möchtest du diesen Kelch dann heute trinken als Kelch des Lobpreises und Gott sagen, ich möchte wieder neu das Herz der Anbetung lernen. Berühre mein Herz und lass es wieder für Lobpreis schlagen. Das sind die vier Kelche. Und wenn du heute Abend mal feierst, dann vielleicht ist einer dieser Kelche besonders für dich, der in den Fokus rückt. Vielleicht sind es auch alle. Und eins noch, vielleicht feierst du heute zum ersten Mal das Abendmahl mit uns. Jesus lädt dich ein, das Abendmahl zu feiern, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, mit ihm zu leben. Wenn du daran glaubst, dass er gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist zur Vergebung deiner Schuld. Das, was wir Ostern feiern, das kannst du heute für dich entscheiden und sagen, ja, ich glaube das. Ich möchte dabei sein und ich möchte heute nicht nur eine Entscheidung treffen, mein Leben mit Jesus ganz zu starten, sondern ich möchte auch gleich noch das Abendmahl mitnehmen. Wie genial ist das denn? Die Chance kriegst du, glaube ich, nicht so oft. Du kannst jetzt eine Entscheidung treffen und du kannst gleich mit uns zusammen das Abendmahl feiern. Und das Geniale an Jesus ist, dass er nicht immer wieder Opfer von uns verlangt. Es ist nicht notwendig, dass immer wieder irgendwas geschlachtet wird. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der hat das ganz klar gesagt, er schreibt auf, es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünde wegzunehmen. Das ganze Opfern, was jahrelang im Tempel passiert ist, was die Juden immer wieder gemacht haben, das hat alles nichts genützt. Und das muss für die Juden damals unglaublich schockierend gewesen sein, dieser Brief, der da an die Hebräer geschrieben wurde. Und da steht auf einmal, es ist unmöglich. Alles, was ihr gemacht habt die letzte Zeit, hat nichts gebracht, es hat eure Schuld nicht weggenommen, aber Jesus nimmt die Schuld weg. Jesus nimmt das weg, was mich von Gott trennt. Und hey, Christina, wir hören dich. Mute. Das ist unsere freundliche Regie. Ja, wir sind, ist das gut für euch zu wissen, oder? Es geht zu Ende. Ich lade euch ein. Ich bin bei meinem letzten Satz. Wir feiern Ostern, dass Jesus diese Rettungsaktion durchgezogen hat. Und wir feiern, dass Jesus das Opferlamm ist. Und du darfst das heute mit uns feiern im Abendmahl. Vielleicht machst du es schon seit Jahren. Vielleicht machst du es heute zum ersten Mal. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen willst, deine Hoffnung ganz auf Jesus zu setzen und auch mit uns zum ersten Mal das Abendmahl zu feiern, dann darfst du auch nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Hier werden Leute sein, die beten, wie das jeden Sonntag ist, aber sie wollen mit dir auch ein Gebet sprechen. Und sie wollen feiern, dass du diesen Schritt gemacht hast. Das feiern wir mit dir als ganze Treffpunkt Leben Familie. Amen.